Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 51. Von Norwegen in die Karibik. Ahoi, meine Lieben. Auf See, 21. Oktober. Unsere letzte Norwegen-Runde ist gestartet. Bremerhaven, Seetag, Ålesund, Nordfjordeid, Bergen, Haugesund, Seetag, Bremerhaven. Die Wettervorhersage ist für die gesamte Woche wieder einmal grottig. Dauerregen- und Sturmwarnung, die so weit geht, dass davor gewarnt wird, dass Brücken gesperrt werden könnten. Seit gestern Abend schaukelt das Schiff auch so stark wie noch nie auf diesem Vertrag. Im Moment geht's mir gut. Allerdings habe ich mein Bett noch nicht verlassen, was sich aber gleich ändern wird. Schließlich stehen heute zwei Shows auf dem Programm. Nordfjordeid, 23. Oktober. Im Moment haben wir Waschmaschine, sobald wir einen Hafen verlassen. Brutal. Rauf, runter, links, rechts, vor, zurück. Die gesamte Strecke auf See. Und es soll die ganze Reise so bleiben. In Ålesund hat es geschüttet. Dazu heftige Windböen, sodass der Regen waagerecht daherkam und Thomas neuer Schirm auch schon wieder kaputt ist. Wir sind durch die Geschäfte gebummelt, Weihnachtsgeschenke einkaufen und waren in einem Café. Das war's. Heute in Nordfjordeid dasselbe, strömender Regen. Wir müssen sogar tendern, weil Wind und Wellen für die Floating Pier zu stark sind. Mal schauen, wann wir in ein Boot kommen. Jetzt waren wir erst einmal fürstlich im Buffet-Restaurant frühstücken. Das ist sehr selten, weil das Restaurant zum Frühstück normalerweise so voll ist, dass wir keine Chance haben. Ein richtig schönes Geburtstagsfrühstück für Thomas. Danach gab's Geschenke. Gestern Abend um Mitternacht nach dem Crew-Bingo haben wir mit unserer Chefin und unserer Technikerin in einer Bar in Thomas' Geburtstag hineingefeiert. Bei Singapore Sling und guten Gesprächen sind 2 Stunden wie im Flug vergangen. Abends. Eben ist die heutige Vorstellung abgesagt worden. Ein technisches Problem. Wir haben 2 Stunden probiert, aber der Fehler war nicht zu beheben. Ein freier Abend an Thomas' Geburtstag. Auch nicht schlecht. Rausgekommen sind wir heute erst gegen 12.30 Uhr. Beim Tenderbetrieb müssen wir immer warten. Das Wetter war, wie gesagt, grottig. Jetzt hat auch mein Schirm endgültig den Geist aufgegeben. Was macht man bei so einem Wetter? Richtig, man geht ins Museum. Wir haben uns das Wikingermuseum Sagastad angeschaut, von dem ich euch schon erzählt habe. War wirklich interessant und der Nachbau des Wikingerschiffs aus dem 9. Jahrhundert ist echt cool. Die Zeit verging schneller als vermutet. Gegen 15.30 Uhr kehrten wir zurück, gingen was essen und dann musste ich zur Probe. Morgen sind wir in Bergen. Am Vormittag haben wir Drill und dann von 12 bis 15.30 Uhr irgendein Training. Anschließend Vorstellung. Das heißt, wir werden Bergen nicht wirklich Adieu sagen können. Schade. Wir wollten eigentlich nochmal eine Kardamombolle essen und ich mir einen neuen Schirm kaufen. Ist aber nicht. Haugesund, 25. Oktober. Das Schlimme an diesen Waschmaschinennächten ist, dass man sich morgens auch so fühlt, als käme man direkt aus dem Schleudergang. Grauenhaft. Heute hatten wir tatsächlich einen Erstanlauf in unserem letzten norwegischen Hafen. Unser Schiff war zum ersten Mal in Haugesund, einer 37.000 Einwohner zählenden Stadt an der Südwestküste Norwegens in der Provinz Rogaland. Haugesund liegt am Karmsund zwischen Stavanger und Bergen und ist ein bedeutendes Handelszentrum mit einem Einzugsgebiet von rund 200.000 Menschen. Wegen ihrer historischen Bedeutung gilt die Stadt als eine der Wiegen Norwegens. Im Jahre 872 vereinte Harald Hårfagre, Harald der Erste Schönhaar, viele norwegische Stämme zu einem Reich und ging damit als Reichsgründer in die Landesgeschichte ein. Haugesund war einst das Machtzentrum von Harald Schönhaar. Doch die Stadt selbst wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, während der boomenden Heringfischerei, und zwar als Umschlagpunkt und Poststelle für Seefahrer und Fischer. Der Fischfang trug weiter zur wirtschaftlichen Blüte der Stadt bei und legte den Grundstein für ihr Wachstum. Man sagt, die Stadt sei auf Heringsgräten gebaut. Auch heute lebt die Stadt noch von der Fischerei, aber natürlich auch vom Handel. Es gibt einen Tiefseehafen, eine Schiffswerft und Konservenindustrie. Haugesund ist Hochschulstandort, die Stadt verfügt über mehrere Theater, Museen und sogar ein Sinfonieorchester und ist bekannt für ihr Jazzfestival Slida Jazz. Der Kreuzfahrthafen von Haugesund liegt auf der Insel Risøy, ungefähr einen Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Der stadteigene Shuttlebus kostet 80 norwegische Kronen, rund 6,80 Euro. Man kann aber auch zu Fuß gehen. Es ist erlaubt, sich im Hafen zu bewegen. Wir sind natürlich zu Fuß gegangen. Von der Risøybroen aus, der Brücke, die die Insel mit dem Stadtzentrum verbindet, gewinnt man schon einmal einen ersten Überblick über die Stadt und die Smedersund. Am stadteigenen Ufer sitzt als Bronzestatue eine Dame, die man hier wohl ganz und gar nicht vermuten würde. Norma Jane Mortensen, alias Marilyn Monroe. Ihr Vater kam angeblich aus dem Raum Haugesund. Am Risøyufer stehen mächtige alte Speicherhäuser, die immer noch genutzt werden. Das Stadtzentrum von Haugesund prägen vor allem alte Holzhäuser. Da sind wahre Schätzchen dabei. Wohnhäuser sind meist weiß gestrichen. Oft zieren Drachen ihre Giebel. Dächer sind mit Schieferschindeln gedeckt und die Fenster als wahre Schaufenster gestaltet, mit Lampen, Kerzen, Blumentöpfen, Vasen und Statuen. Faszinierend. Auch ein paar schöne Jugendstilhäuser konnten wir entdecken. Die Haupteinkaufsstraße Haraldsgata soll eine der längsten Fußgängerzonen Norwegens sein. Eine Reihe attraktiver Läden laden hier zum Shoppen. Bronzestatuen von verschiedenen Tieren oder Fischern sorgen für Abwechslung. Auch das eine oder andere Graffiti leuchtet von einer Wand. Die Haraldsgata geht in die Havnegata über, ein Wohnviertel mit so manch kuriosem Zeitgenossen, einem Schubkarrenmännchen und einem extrem knorrigen Baum. Vom Aussichtspunkt Havnaberg blickt Norwegens erster König Harald Hårfagre, Harald Schönhaar, mit wallender Mähne über die Stadt. Die Skåre-Kirke wurde 1858 unter der Federführung von Architekt Henrik Grosch komplett aus Holz errichtet. Sie liegt schon etwas außerhalb des Stadtzentrums. Als wir dann mit unserem Stadtplan etwas ratlos an einer Kreuzung standen, sprach uns eine Dame an, die gerade mit ihrem Hund spazieren ging. Sie fragte uns, wohin wir denn wollten. Nach Haraldshaugen. Kurzerhand brachte sie uns einfach dorthin. Total nett. Haraldshaugen ist Norwegens einziges Nationaldenkmal. Auf dem Haraldshügel soll König Harald Schönhaar 930 begraben worden sein, was schon in der Edda erwähnt wird. 1872 wurde an dieser Stelle ein Monument errichtet, zum 1000. Jahrestag der Krönung von Schönhaar zum König von Norwegen. Um einen zentralen Obelisken sind 29 kleinere Obelisken angeordnet, die für die 29 Stämme stehen, die Harald Schönhaar erstmalig zum Königreich Norwegen vereinte. Keine 100 Meter entfernt liegt der Hügel Krosshaugen. Einst war hier wohl ein Tingplatz. Das Kreuz stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 998 und erinnert an die Taufe heidnischer Bauern. Nun folgten wir dem Küstenweg Küststien. Er ist gut befestigt, leicht zu gehen und folgt der wilden Felslandschaft der Küste. Wollige Schafe weiden daneben. Auf einer wellenumtosten Landzunge erhebt sich der eher bescheidene Leuchtturm Qualen. Auf einer weiter entfernten Insel sorgt ein stattlicherer Leuchtturm für sicheres Geleit für die vorbeifahrenden Schiffe. In einer kleinen Bucht stehen Pferdeskulpturen im Wasser. Ihre Köpfe erinnern an die Köpfe von Ölförderpumpen. Die Statuengruppe The Rising Tide wurde vom Künstler Jason Decaires Taylor ursprünglich für die Themse in London geschaffen und 2021 nach Haugesund transferiert. Die Skulpturen sollen die Anmut der Natur und den schädlichen Einfluss, den fossile Brennstoffe auf unsere Umwelt haben, thematisieren. Die zwei älteren Reiter stehen für die Gier des Menschen und für eine trostlose Zukunft. Die beiden jüngeren für eine Hoffnung auf ein ökologisches Bewusstsein. Eine Bucht weiter trifft man auf die Überreste der Qualer Küstbatterie, eine Bunker- und Geschützstellung aus dem Zweiten Weltkrieg. Errichtet wurde sie 1943 von den Deutschen, um die Einfahrt nach Haugesund im Norden zu verteidigen und zu schützen. Kurz hinter der Küstbatterie endet der Weg. Wir drehten um und kehrten im Küststien entlang in die Stadt zurück. 14,12 Kilometer sind wir gewandert. In der Haraldsgata kehrten wir noch in einem Café ein, um uns mit Zimt und Kardamomschnecke, jeder die Hälfte, gebührend von Norwegen zu verabschieden. In Bremerhaven geht unsere letzte norwegische Reise nach 1377 Seemeilen oder 2550 Kilometern zu Ende und damit auch unsere Sommersaison in Europas Norden. Am Sonntag brechen wir zu unserer Fahrt über den großen Teich auf. Uns bleiben nur noch drei Häfen, Madeira, St. Kitts und Tortola. Dann steigen wir ab und fliegen nach Hause zurück. Wir hoffen so sehr auf zwei sommerliche Tage in der Karibik. Endlich ein bisschen Wärme tanken, bevor es nach Hause in den Winter geht. Auf See, 30. Oktober. Im Moment kreuzen wir durch die Biskaya, die sich gerade für diese Jahreszeit erstaunlich friedlich präsentiert. Es ist unser dritter Seetag. Hier unsere aktuelle Route. Bremerhaven, 5 Seetage. Funchal, Madeira, 6 Seetage. Basseterre, St. Kitts, Roadtown, Tortola, La Romana, Dominikanische Republik, wo wir dann absteigen. Das Schiff dreht eine Runde durch die Karibik und fährt dann nach Europa zurück. Warum sie uns nicht die ganze Reise mitfahren lassen, ist uns ein Rätsel. So müssen sie die gesamte Cast ausfliegen und die neue Cast samt Betreuerstab einfliegen. Das sind doch erhebliche Kosten. Mit uns gemeinsam steigen die Sänger und Akrobaten ab. Die Tänzer bleiben noch ein paar Tage länger, obwohl sie ohne uns keine Show mehr spielen können. Es gibt nämlich keine reinen Tänzershows. Naja, versteht man nicht. Wir hätten uns alle über ein paar karibische Sonnentage gefreut nach diesem nasskalten Sommer. Der Altersdurchschnitt auf dieser Reise ist übrigens sehr hoch, 67. Naja, wer hat denn 35 Tage Zeit und kann sich das auch leisten? Die Seetage vergehen erstaunlich schnell. Wir spielen auf dieser Reise alle unsere Shows außer den Kinderprogrammen. Es sind zu wenige Kinder an Bord. Außerdem mache ich allerlei Bürokram, bereite Sachen für zu Hause vor und korrigiere gerade meine Geschichten. Für genug Arbeit ist also gesorgt. Auf See, 1. November. 4. Seetag. Irgendwo zwischen Portugal und Madeira. Heute hatten wir die Chance, bei einer Führung durch die Maschine dabei sein zu können. Den Maschinenraum dürfen Crewmitglieder, die dort nicht arbeiten, normalerweise nicht betreten. Man würde sich in dem Gewirr aus Gängen, Rohren und Kabeln sowieso sofort verlaufen. Die Führung begann im ECR, dem Engine Control Room. Dort werden alle technischen Anlagen überwacht. Der ECR ist rund um die Uhr besetzt und voll mit Monitoren. Auf einem langen Kontrollpanel liegen unzählige Knoblauchknollen. Ich fragte nach, warum, und vermutete eine Halloween-Dekoration. Weit gefehlt. Wegen dem bösen Blick, der Bad Eye. Da musste ich dann doch schmunzeln. Unser Trinkwasser wird an Bord erzeugt. Man entnimmt Meerwasser, das durch Osmose und Filter aufbereitet wird. Zuletzt wird das gereinigte Wasser noch mit Mineralien angereichert. Rund 600 Tonnen Wasser werden pro Tag im Durchschnitt verbraucht. Die Toilettenspülung erfolgt anders als an Land durch eine Vakuumpumpe. Drückt man die Spülung, macht es laut Schlurp und weg ist der Dreck. Im Idealfall. Wir hatten auf dem Vertrag einige Male Probleme mit der Toilettenspülung in unseren Kabinen. Das Hifox-System ist eine Sprinkleranlage, die automatisch auslöst, wenn Temperaturen in einem Raum zu hoch werden. Mit großem Druck schießt dann Wasser auf den potenziellen Brandherd. Hifox sind über so gut wie alle Bereiche des Schiffs verteilt. Wir haben auch welche in unseren Kabinen. Über die Propeller wird das Schiff angetrieben. Die Maschine erstreckt sich über mehrere Decks und auch mehrere Compartments, die durch Watertight Doors geschützt sind. Watertight Doors sind Wasserschutztüren, die auf See geschlossen sein müssen und nur in speziellen Situationen aufgemacht werden dürfen. Der Antrieb unseres Schiffes erfolgt dieselelektrisch, das heißt, Dieselmotoren erzeugen den Strom, mit dem das Schiff angetrieben wird. Wir haben zwei Dieselmotoren zu je 14.400 Kilowatt und zwei zu je 9.600 Kilowatt. Das macht eine gesamte Generatorleistung von 48.000 Kilowatt oder 65.262 PS. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 21,7 Knoten. Das sind rund 40 Stundenkilometer. Soweit der kleine Einblick in die Maschine unseres Schiffchens. Auf See, 2. November. Eben haben wir Madeira verlassen und uns auf den 2658 Seemeilen oder 4923 Kilometer langen Weg über den Atlantik gemacht. Der Tag verlief heute leider unvorhergesehenerweise völlig anders als geplant. Ich mag das jetzt nicht genauer erklären. Jedenfalls blieben uns letztlich nur 2 Stunden auf der Insel. Wir spazierten ein bisschen durch Funchal, aßen Pastéis de Nata, dazu Madeira-Wein und frischen Maracuja-Saft. Und später schlemmten wir noch ein Bolo do Caco, das typische Brot der Insel. Das war's leider auch schon. Auf See, 7. November. 10. Seetag. Mittlerweile sind wir euch 4 Stunden hinterher. Mein Körper hat die vielen Zeitumstellungen noch nicht kapiert. Ich bin immer viel zu früh wach. Auch wenn wir, so wie gestern, erst um 1 Uhr ins Bett kommen. Gestern Abend stand die Atlantiktaufe an. Traditionell überliefert ist eigentlich nur die Äquatortaufe. Dieser Initiationsritus hat seinen Ursprung in der Zeit der Entdeckungsreisen der Portugiesen. Als sich die ersten wagemutigen Seefahrer auf den Weg machten, glaubte man noch, die Äquatorregion sei zu heiß, um sie zu durchqueren oder gar zu bewohnen. Und eine Expedition in die südliche Hemisphäre müsse unweigerlich tödlich verlaufen. Um in solch gefährliche Regionen einzufahren, mussten der Mut und der Glaube durch eine Taufe bekräftigt werden. Bei einer Äquatortaufe wird der Täufling von Neptun gesäubert, gerne mit ekligen Substanzen wie Fischöl oder anderem stinkenden Zeug. Es wird Alkohol verabreicht und danach wird der Täufling gebadet und gereinigt. Während dieser Ritus in der Berufsschifffahrt kaum noch vollzogen wird, und in der deutschen Marine 2011 offiziell abgeschafft wurde, eine Frage der Menschenwürde, hat die Kreuzfahrtindustrie daraus ein Event gemacht, das zu allen möglichen Anlässen zelebriert wird, nicht nur bei der Überquerung des Äquators, sondern auch bei der des Polarkreises und des Atlantik. Natürlich werden die Gäste sehr viel pfleglicher behandelt als einst die Seefahrer. Die Gäste mussten schwarze Kekse essen, irgendein Glibberzeug mit oder ohne Alkohol trinken und so tun, als ob sie einen Hummer küssten. Dann durften sie ein Foto mit Neptun und seinem Hofstaat machen und bekamen ihr Zertifikat über die Atlantiktaufe ausgehändigt. Gut 3 Stunden posierten wir gestern mit den Gästen. Und natürlich hatten wir auch einen grandiosen Auftritt so quer über das Pooldeck bis zur Bühne. Thomas hat eine amüsante Rede gehalten und dem Kapitän einen großen, goldenen Schlüssel überreicht und ihm quasi damit die Erlaubnis erteilt, in seine Gewässer einfahren zu dürfen. Für die Gäste war das schon ein besonderer Moment, für uns ein langer Arbeitstag. Basseterre, 9. November. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 6.30 Uhr. Mein Körper hat die vielen Zeitumstellungen immer noch nicht kapiert. Ich bin jeden Morgen viel zu früh wach. Gerade machen wir in Basseterre auf St. Kitts fest. Ich höre und spüre das Seitenstrahlruder. Wir haben es über den Atlantik geschafft. Endlich wieder Land unter den Füßen, nach 11 langen, schaukeligen Seetagen seit Bremerhaven. Jubel! Leider müssen wir am Vormittag zu einem Absteigerbriefing, einer Pflichtveranstaltung für alle, die übermorgen heimgehen. Naja, jedenfalls wollen wir alle, also mehr oder weniger das ganze Ensemble, nach diesem Meeting sofort raus und an den Strand. Auch wenn die Wettervorhersage nicht die beste ist. Naja, mal sehen. Der Strandrucksack ist schon gepackt. Die Koffer sind es im Wesentlichen auch. Das haben wir gestern schon gemacht. Wir müssen sie ja schon morgen Abend bei der Security abgeben und bekommen sie erst wieder, wenn wir das Schiff verlassen. Unsere Vorstellungen haben wir alle bereits abgespielt. Gestern hatten wir noch einen Drill. Mein erster vollständiger Drill an einem Seetag in 11 Jahren. Geht also doch. So, wir sind fest. Mein Fenster, die Außenkamera, zeigt Wolken, starke Wellen, aber auch ein wenig blauen Himmel. Das gibt zur Hoffnung Anlass. Oh, wir hatten Glück. Wir hatten den ganzen Tag strahlenden Sonnenschein. Einfach wunderbar. Kurz nach 11 Uhr kamen wir raus. Eine 15-köpfige Gruppe quer durchs Entertainment. Sänger, Tänzer, Akrobaten, wir zwei Schauspieler, Techniker, die Dresserin und das Streichquartett. Und auch die unterschiedlichsten Nationen. Russland, Ukraine, Weißrussland, Italien, Frankreich, Serbien, Deutschland, Österreich, Mexiko und Costa Rica. Was für ein bunter Haufen. Aber jeder Einzelne hatte einen breiten Grinser im Gesicht, von einem Ohr bis zum anderen. Endlich Wärme, endlich Sonne, endlich Badewannen warmes Wasser. Wie sehr haben wir alle die Stunden am Strand der Cockleshell Bay genossen. Man hat uns angesehen, wie gut uns das allen getan hat. Zu schnorcheln hat sich leider nicht gelohnt. Ich hab's versucht, allein schon, um meine neue Schnorchelbrille einzuweihen, aber nur drei kleine Fische gesehen. Allerdings war an diesem Strand fischmäßig noch nie viel los. Seesterne gab's letztes Jahr. Heute nicht. Wir sind dann einfach geschwommen. Das Wasser ist so schön. So warm, weich, schmeichelnd, wohltuend. Nicht zu vergessen der zauberhafte Blick auf St. Kitts Schwesterinsel Nevis. Dann noch ein kleiner Rumpunsch und willkommen im Paradies. Auf der Heimfahrt machten wir noch kurz Halt am Timothy Hill, dem bekanntesten Aussichtspunkt der Insel. Links blickt man auf den Atlantik, rechts auf die Karibische See. Ein wunderbarer Tag, der die Lebensgeister neu geweckt hat. Roadtown, 10. November. Wir sind in Roadtown auf Tortola. Eigentlich hätten wir heute wieder zum Strand fahren wollen, aber leider entsprach das Wetter in der Früh der Vorhersage. Überall dunkelschwarze Wolken. Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir trotzdem fahren sollten und uns dann aber dagegen entschieden. Sehr schweren Herzens. Ich wäre so gern noch einmal ins Wasser gesprungen und vor allem geschnorchelt. Ich kann da so fein entspannen und abschalten. Nach dem nicht vorhandenen Sommer noch ein bisschen Wärme und Strandfeeling tanken, bevor es nach Hause in den Winter geht. Aber zwei Gründe sprachen massiv dagegen. Erstens, Thomas hat sich gestern trotz mehrmaligem Eincremen mit Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 im Gesicht und auf den Schultern einen ziemlichen Sonnenbrand geholt. Zweitens, wenn uns der Regen am Strand erwischt, haben wir keine Chance, unsere nassen Sachen noch zu trocknen. Unsere Bade- und Schnorchelsachen auch nicht, denn wir müssen unsere Koffer bereits heute am Abend fertig gepackt abgeben und kommen nicht mehr ran, bis wir morgen das Schiff verlassen. Also, wohin mit dem nassen Zeug? Seufz. Es fiel mir sehr schwer, den Gedanken an den Strand aufzugeben. So machten wir uns auf den Weg zum Botanischen Garten. Wir wollten noch einmal die karibische Blütenpracht genießen. Doch wir mussten feststellen, dass der botanische Garten am Sonntag geschlossen hatte. Also spazierten wir ein bisschen durch die Stadt, zu einem Park am Meer, in dem ein bunter Schriftzug erklärt, dass man sich auf Tortola befindet. Unser Alternativbesichtigungsziel, Old Government House, hatte auch geschlossen. Oi! Blieb also nur noch die Einkehr in den bekannten Lokal Passas, einem wunderschönen englischen Pub, wo wir Mango Shake bzw. Mango Daiquiri und Cheesecake genossen. Teuer, aber gut. Im Moment bin ich gerade dabei, die Kabine zu putzen. Die wird heute noch von unserem Vorgesetzten gecheckt. Ist gar nicht so einfach, denn der eine Staubsauger, den die Crew benutzen darf, ist verschwunden. Putzmittel bekommen wir zu bestimmten Öffnungszeiten beim Linenkeeper, der aber meist nicht da ist, wenn er da sein sollte. Morgen müssen wir um 8 Uhr aus den Kabinen, obwohl wir erst um 11 Uhr anlegen und unsere Nachfolger ja gar nicht so früh an Bord kommen können. Versteht auch niemand. Ich habe versucht, deswegen mit der Crewpurserin zu diskutieren. Keine Chance. Ab 8 Uhr funktionieren die Schlüsselkarten für unsere Kabinen nicht mehr. Tja, meine Lieben. Damit geht unser knapp 4 Monate dauernder Vertrag nun zu Ende. 26.781 Seemeilen oder 49.598 Kilometer sind wir über die Weltmeere geschippert. Von Island bis Lissabon, von Tallinn bis in die Karibik. Es war irgendwie ein seltsamer und anstrengender Vertrag. Eine gut 6 Wochen dauernde Installationsphase, wie die Proben- und Premierenzeit an Bord genannt wird, unter einer besonderen Regisseurin. Ein Sommer ohne Sommerfeeling, aber auch einige spannende, neu zu entdeckende Orte. Meine Highlights waren definitiv die Orkney-Inseln, die Vorbeifahrt an den Hebriden, Belfast, Lissabon und Porto, das Wiedersehen mit den Ostseestädten und unsere Abenteuerwanderung in Nordfjordeid. Jetzt geht es erst einmal nach Hause. Thomas und ich fliegen sogar gemeinsam von Punta Cana bis Frankfurt. Dort trennen sich unsere Wege. Er fliegt dann weiter nach Nürnberg und ich über Wien nach Klagenfurt. Die Umsteigezeit ist beide Male mit nur 1 Stunde echt knapp bemessen. Hoffe, es klappt. Vor allem in Frankfurt, wo ich, weil ich ja aus einem Land außerhalb der EU einreise, durch die Passkontrolle und einen erneuten Sicherheitscheck muss. Laut Plan sollte ich am 12. November um 14 Uhr in Klagenfurt landen. Nachtrag. Es hat natürlich nicht geklappt. Ich bin letztendlich das letzte Stück mit dem Zug nach Hause gefahren und mit fast 7 Stunden Verspätung angekommen. Der nächste Schiffsvertrag ist bereits zugesagt, aber jetzt freuen wir uns erst einmal darauf, Weihnachten dieses Jahr zu Hause zu verbringen. Bis dahin habe ich nach momentanem Stand der Dinge 21 Termine abzuarbeiten und da werden wohl noch welche hinzukommen. Daran denke ich besser nicht. Lieber ans Keksebacken. Alles Liebe, eine ruhige, besinnliche Adventszeit und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Wünschen euch eure Matrosen Andrea und Thomas. Wie es weitergeht, kann ich euch noch nicht genau sagen. Wir sind wieder am Ende eines Vertrages und einer Staffel angekommen und der nächste Schiffsvertrag startet schon in ein paar Tagen. Bis dann. Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.